Ich begrüße euch alle ganz herzlich und für alle, die nicht aus Hamburg kommen, moin moin. So viel du brauchst, das ist das Motto des Kirchentages. Der amerikanische Theologe Langdon Gilkey entschied sich 1939 nach seiner Promotion für ein Jahr als Englischlehrer nach China zu gehen. Zu der Zeit waren, wie diejenigen, die sich für Geschichte von euch interessieren, wahrscheinlich wissen, China von Japan besetzt, jedenfalls große Teile davon. Als aber mit Pearl Harbor im Dezember 1941 der Krieg zwischen Japan und Amerika einsetzt, werden die in China lebenden Alliierten, also auch er, weil sie nun plötzlich Feinde sind, in Lagern interniert. Gilkey wird in das Lager Weisin in der Provinz Shantung geschickt. Dort wird er mehrere Jahre verbringen in diesem Lager. Aber anders als die Lager der Deutschen oder anderer Kriegsteilnehmer waren diese japanischen Lager keine Todeslager. Die Wächter achteten hier lediglich darauf, dass niemand floh und dass alle mit Nahrung versorgt waren. Alles andere mussten die Insassen jener Lager für sich selber klären, unter sich. Gilkey schreibt darüber in seinem berühmt gewordenen Buch Shantung Compound und er macht darin tiefe Beobachtungen zur menschlichen Natur und Gesellschaft. Eines dieser Ereignisse, die er in seinem Buch schildert, ist eine Lieferung von Care-Paketen. Das Lager bekommt 1550 Care-Pakete geschickt. Es geht den Leuten nicht so gut, der Hunger ist auch ein täglicher Begleiter. Die Care-Pakete kommen vom amerikanischen Roten Kreuz. Mit Frauen und Kindern sind es genau 1450 Menschen in diesem Lager. Der Lagerkommandant ordnet an, dass jeder ein Paket bekommen wird und die übrigen 100 Pakete, weil es nun 100 mehr sind als Insassen, bekommen die Amerikaner, weil es eine Spende des amerikanischen Roten Kreuzes ist. Doch noch bevor die Pakete verteilt werden, gehen 7 Amerikaner zu dem Lagerkommandanten und legen Einspruch ein. Sie argumentieren, weil es sich um Pakete des amerikanischen Roten Kreuzes handle, müssten alle Pakete den 200 Amerikanern im Lager ausgehändigt werden. Innerhalb der nächsten 10 Tage, und Gilkey beschreibt das sehr eindrucksvoll, zerfällt an diesem Anspruch Einzelner langsam die soziale Struktur und Moralität des Lagers. Es entsteht Streit. Kinder, die bislang miteinander spielten und sich wenig um Nationalität kümmerten, sind in Keilereien verwickelt und es dauert nicht lange und es kloppen sich auch die Väter. Die Situation droht zu entgleisen. War man bisher eins, ist man auf einmal in Nationalitäten aufgespalten. Gilkey und ein paar weitere Amerikaner leiden unter dieser Situation und diesem Anspruch. Sie möchten nicht, dass die Meinung dieser 7 Wortführer als repräsentativ gilt. Sie machen sich daran, alle amerikanischen Schlüsselpersonen zu interviewen, mit dem Ansinnen danach eine demokratische Mehrheit hinzubekommen in ihrer Nationalität. Es stellt sich aber schnell heraus, dass sie scheitern. Die meisten Amerikaner sind angesichts des eigenen Hungers und der eigenen Not der Meinung, diese Care-Pakete seien ihr Eigentum. Besonders Christliche unter ihnen sind gar in der Lage, diese Haltung theologisch zu begründen. Man sei dann ja auch bereit, freigebig an die abzugeben, die nichts haben. Also Charity statt Equity. Almosen statt Gerechtigkeit. In der Zwischenzeit aber hat der Lagerkommandant, weil ihm sein Lager so ein bisschen aus den Händen und aus den Fugen gerät, nach Tokio geschickt und er hat den Befehl bekommen. Jeder bekommt ein Paket, die übrigen 100 Pakete sind an das nächste Lager weiterzusenden. Nun, diese Geschichte erzähle ich nicht, um Amerikaner an den Pranger zu stellen. Vor allen Dingen in einer Zeit, wo die Deutschen so etwas nicht noch viel mehr herausgenommen haben, viel schlimmer. Aber es zeigt, und vielleicht sind das mehr wir auch hier an dieser Stelle, wie sehr wir im Westen, in der westlichen Welt, Eigentum in rein eigennützigen Kategorien zu denken gelernt haben. Wie wir gelernt haben, die Moral selbst, die christliche Theologie, an soziale Kategorien wie Nationalität zu binden. Wir haben auch unsere eigene und noch schlimmere Unheilsgeschichte als Deutsche. Die Erkenntnis ist relativ einfach. Wir Menschen drehen uns unsere Moral so hin, wie wir es gerade brauchen. Anders ist es in dem Bericht, der die Grundlage ist für das Kirchentagsmotto dieses Jahr. Auch dort geht es um ein Lager. Auch dort herrscht Hunger. So viel du brauchst, das ist das Kirchentagsmotto. Wer es bis jetzt noch nicht mitbekommen hat, dem sei es hiermit gesagt. Es kommt aus dieser Geschichte, das Volk Israel auf dem Weg durch die Wüste. Viele Menschen, ein Lager, wenig zu essen. Das Wort, das die ersten Verse dieses 16. Kapitels des Exodus-Buches dominiert, ist das Wort Murren. Das wird so häufig wiederholt in diesen ersten Versen, dass man den Eindruck hat, der Schreiber möchte uns hier mit der Nase auf eine menschliche, seien wir noch selbstkritischer, auf eine vielleicht typisch deutsche Eigenart zurückverweisen. Aber auch das Murren hört Gott. Und er sendet Manna, Nahrung vom Himmel, wie der Text sagt. Und schließlich lesen wir in jenem 16. Kapitel vom 2. Buch Mose, Verse 16 und 7, Folgendes. Da steht, das ist es aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten taten es und sammelten, einer viel, der andere wenig. Nicht zugehört. Gerade hatten sie gehört, ich könnte ja jetzt auch fragen, ob ihr zugehört habt, wie viel sollten sie sammeln? Einen Krug pro Person. Und dann steht als nächstes, einer viel, der andere wenig. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die alle unterschiedliche Krüge hatten. Das heißt, alle stürmen heraus, haben völlig vergessen, wie die Anweisung lautete und raffen, was das Zeug hält. Wir lernen, was wir ahnten. Wir Menschen haben überhaupt keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Die Finanzkrise, Eurokrise und jetzt, um der Ganze noch die Kirsche aufzusetzen, die das Ganze toppt, die Steuerhinterziehungskrise, haben uns das wieder deutlich gemacht. Wir haben eigentlich gar keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Wir haben kein Maß für das Nötige. Wir haben scheinbar überhaupt kein Maß. Und diese biblische Geschichte lehrt uns, das ist nun nichts Neues. Das war da auch schon so. Das liegt nicht am Kapitalismus. Das liegt nicht am Sozialismus. Am Kommunismus. Das liegt an überhaupt keinem Ismus. Das liegt am Menschen. Der Theologe sagt hier, das ist der Mensch unter der Sünde. Man kann es auch anders übersetzen und sagen, wir sind so. Das sogenannte Humanum, von dem wir reden, das Menschliche, das rinnt uns wie Sand durch die Hände. Und wenn die Situationen eng werden oder existenziell, dann sowieso. Diese erste Erkenntnis aus dem Text hören wir in diesen Tagen in vielerlei Gestalt auf dem Kirchentag in manchen Predigten. Aber wir gehen einen Schritt noch weiter, bleiben aber bei der Erzählung. Dieser Bericht vom Manna-Wunder, der bringt uns ja ganz nah an unsere eigene adventistische Tradition. Und ich erwähne die gerne, auch für unsere Gäste hier, die ja neugierig sind, was sie hier erwartet. Sabbat, Abendmahl, Fußwaschung, das ist der Titel, den wir diesem Gottesdienst gegeben haben. Nun, nach außen hin zumindest erkennt man Adventisten als erstes am Halten des Sabbat. Das ist für die einen, die das so beobachten, ein Anachronismus. Das ist ein schwieriges Wort. Man könnte es übersetzen als Dinosaurier. Für die anderen ist es Legalismus. Das ist auch kein leichtes Wort. Das heißt, die meinen, sie könnten sich den Himmel damit verdienen. So eine Eintrittskarte. Und alle anderen, die weder das eine noch das andere Wort kennen und denken, die denken genau das, was die Israeliten in der Wüste gedacht haben, als sie diese Nahrung vom Himmel sahen. Wie heißt die? Manhu im Hebräischen. Das heißt nichts anderes, was ist denn das? Wenn wir also das Kapitel 16 des Buches der Befreiung, denn das Exodusbuch, zweite Buch Mose ist das Buch der Befreiung, weiterlesen, dann wird uns nicht nur geschildert, dass der Plan Gottes ist, dass man pro Kopf einen Krug pro Tag sammeln soll, sondern der ganzen Sache wird auch, das ist jetzt das Interessante, eine zeitliche Struktur beigeordnet, mitgegeben. An einem Tag der Woche, am siebten, wird nicht gesammelt. Dafür gibt es am sechsten die doppelte Ration. Und wo sonst derjenige, der mehr raffte, als er brauchte, erleben musste, dass sein Manna schon am nächsten Tag verfaulte und stank und schlecht geworden war, so der Text, erlebt er am Sabbat das Wunder, das bleibt frisch. Das hält sich. Und weil man sich in der Christenheit von diesem Sabbatgedanken, von diesem Rhythmus sukzessive emanzipierte, war es klar, dass das Wunder der Versorgung bald auf natürliche Weise, etwa durch die Frucht der Tamariske, erklärt werden musste. Genau das will der Text aber nicht. Denn er macht unweigerlich klar, und so erklärt es Jesus ja auch später den Jüngern, das ist nicht der Baum und es ist nicht die Natur, sondern Gott, der hier das Manna gibt. Und eben eigenartigerweise in einem Rhythmus, dessen Sinn wir erst 4 Kapitel später erklärt bekommen, mit dem einzigen der 10 Gebote, das eine Begründung mitgegeben bekommt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde geschaffen. Israel damals und heute wird damit gesagt, wer dich gemacht hat, der weiß auch, was und wie viel und wann du es brauchst. Es geht hier, das ist dieser zweite Gedanke, es geht hier um nichts anderes als um Existenzsicherung. Existenzsicherung. Die Beispiele, die wir gegeben haben, Langdon Gilkey im Lager von Weisin, die Israeliten in der Wüste, sie reden alle von Menschen in Situationen existenzieller Bedrohung. Die wenigsten von uns in unseren Breiten kennen diese Situation existenzieller Bedrohung. Wir meckern, wenn bei der Massenunterkunft des Kirchentages das Essen schlecht schmeckt, die Duschen kalt sind und es keine Steckdose für einen Föhn gibt. Aber dieser Kirchentag schaut ja mit seinem Motto auf die Lebensgrundlagen. Global, das Klima, die Nachhaltigkeit, die Bewahrung der Schöpfung. Da geht es um Fragen der Existenzsicherung für Millionen, wenn nicht gar Milliarden von Menschen. Und wir, wenn wir den Gedanken zulassen, sind mitverantwortlicher Teil dieses Systems. Wir stecken damit drin. Über die Existenzsicherung, um die es hier geht, lernen wir nun aber nicht nur, dass wir Nahrung zum Leben brauchen. Wir lehren eben auch das andere, und das ist das Interessante an diesem Text. Zur Existenzsicherung gehört auch das Innehalten. Es gehört auch das Unterlassen, das Ruhen dazu. Nach der Anspannung der 6 Tage braucht der Mensch einen Tag der Entspannung. Was hat nun diese Ruhe mit der Existenzsicherung zu tun? Brauchen wir die Ruhe, um zu überleben? Es gibt genug Menschen, in meinem Umfeld kenne ich auch solche, die überleben recht lange ruhelos. Die ziehen durch. Die schuften pausenlos. Aber was wir mit der Ruhe bekommen, ist etwas anderes. Wir sind zumindest für einen Tag von der Last der Existenzsicherung befreit, freigestellt. Das ist im Übrigen der Grund, warum Adventisten sabbats nicht arbeiten und warum in der gelebten Praxis wir auf Einkäufe oder Fortbildungen weitgehend verzichten. Nicht, weil wir besser sein wollen, gesetzlicher, sondern weil man um keinen Preis die Freiheit von der Sicherung der eigenen Existenz für einen Tag aufgeben möchte. Einen Tag frei, mir Sorgen zu machen, wie es weitergeht, wie ich meine Existenz sichere. Das tiefe Durchatmen, das alle Arbeits-, Alltags- und Berufssorgen für einen Tag suspendiert sind, weil Gott sich um uns kümmert und das in die Praxis umgesetzt wird. Denn erst wenn es praktisch wird, wird es Segen. Und mit diesen beiden Lektionen aus der Manna-Erzählung, das war ja die erste Lektion, wir haben kein Maß, das zweite, Gott sichert unsere Existenz, machen wir nun einen großen Sprung ins Neue Testament zu dem Text, den Gudrun gerade schon uns vorgelesen hat. In einer Textpassage, die gerne für Abendmahlsfeiern benutzt wird, weil Jesus sich dort in einem seiner berühmten Ich-Bin-Worte als das Brot des Lebens bezeichnet, da treffen wir wieder auf diese Erzählung vom Manna. Ihr könnt gerne mitlesen, diejenigen, die eine Bibel zur Hand haben oder auf dem Smartphone, iPad oder wie auch immer. Johannes 6. Ich lese das nochmal. Und jetzt lesen wir es nochmal mit den Augen, mit den Ohren aus dieser Manna-Erzählung. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? 6, Vers 30 ist das jetzt. Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ihr seht also, dass wir mit diesem Text auch die eingeschlagene Linie aus dem zweiten Buch Mose durchziehen, ausziehen. Erst haben wir festgestellt, wir sind ohne Maß, wir sind maßlos. Wir haben gar keine Antenne für das, was wir wirklich brauchen. Und zwar nicht im materiellen und auch nicht im spirituellen Sinn. Was wir können, ist murren, das haben wir ja gelernt. Feststellen, dass was fehlt, das wissen wir. Dann haben wir gesehen, wie Gott dem Volk praktische Anleitungen zum Leben gibt, den Menschen 2 Maße mitgibt. Ein quantitatives Maß der Nahrung, einen Krug, und ein qualitatives Maß der Zeit, einen Tag. In Jesus nun eröffnet sich eine weitere Dimension, eine dritte Dimension. Warum sage ich das? Weil sowohl beim Essen wie auch bei der Wahrnehmung der Zeit wir uns im Idealfall in einem lebensbejahenden Rhythmus befinden, aber das eben nicht mehr ist als ein Rhythmus. Wir immer noch beobachten, dass wir immer wieder hungrig werden, dass wir immer wieder müde werden, dass jede Woche anfängt und zu Ende geht. Dass wir beobachten, die Kurve geht rauf, die Kurve geht runter, ist ein Kreislauf. Wir übertragen es schnell auf das Geistliche. Dann reden wir von geistlicher Nahrung. Aber wenn Jesus jetzt von geistlicher Nahrung spricht, führt er ein neues, ein drittes ein. Er sagt, wer zu mir kommt, der ist entlassen aus diesem Zyklus. Er sagt, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Da wird dieser Zyklus von auf und ab durchbrochen. Das hat das Manna nicht geschafft, hat er denen auch gesagt. Das schaffte auch der Sabbat nicht. Ich bin es, sagt Jesus. Das Brot des Lebens, der Herr des Sabbats, der das schafft, das bin ich. Und das ist der dritte, für mich auch der zentrale Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. So viel du brauchst, bedeutet nicht nur Maß im Gegensatz zu Maßlosigkeit, es bedeutet angesichts der Unfähigkeit des Menschen die Notwendigkeit, dass wir einen Erlöser brauchen. Wir brauchen jemanden, der uns rettet. Nicht nur einen, der uns zeigt, wie man lebt, das macht er auch, aber auch einen, der uns erlöst. So viel du brauchst, heißt nicht weniger als du brauchst Erlösung. Und es ist wichtig, dass wir das im Zusammenhang des Kirchentages hervorheben. Wir hören viel über Klimakatastrophe, bewusstes Leben, Nachhaltigkeit, schlankeres Leben, vernetzteres Leben, globale Verantwortung. All das müssen wir hören, wie das Volk in der Wüste die Ansage hören musste, einen Krug pro Person. 6 Tage pro Woche sammeln. Aber es ist keine Lösung, weil es keine Erlösung ist. Der Mensch rettet diese Welt nicht. Das wissen wir Adventisten, seitdem wir von der Apokalypse reden, für die wir ja immer gerne, mit der wir immer gerne identifiziert werden. Da haben wir Ahnung von. Aber er bewahrt sie. Das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist das Bewahren. Das Retten ist Gottes Aufgabe. Retten, erlösen, loslösen. Das kann Gott. Und das macht der, der sich vorstellt hier als ich bin. Das ist das Brot, das Jesus anbietet. Das Symbol dieser Nahrung, die machen kann, dass wir nicht mehr hungrig sind, nicht mehr durstig. Diese Symbole sind Brot und Wein. Es bedeutet, ich biete dir einen Ausweg aus deiner Maßlosigkeit, aus deinem Hunger, aus deinem Durst. Es bedeutet, denn Jesus sagt das im Zusammenhang des Abendmahls, ich gebe keine Ruhe, Menschen zu erlösen, bis ich wiederkomme, um mit ihnen Brot und Wein im Reiche meines Vaters zu genießen. Es bedeutet auch etwas auf der negativen Seite. Auf der negativen Seite bedeutet es, unsere Versuche der Selbsterlösung, so vielfältig und kreativ wie sie auch gestalten, sind zum Scheitern verurteilt, solange wir nicht anerkennen, wer es ist, der uns wirklich versorgt. Erinnert ihr euch, wie die Leute reagierten, als sie das Wort Jesu hörten? Nicht in dem Lager, auch nicht in dem anderen Lager. Das Wort Jesu. Murrten sie? Verwickelten sie Jesus in theologische Diskussionen? Versuchten sie, die Manna-Geschichte herunterzuspielen, natürlich zu erklären, kritisch zu hinterfragen? Was war ihre Reaktion? Schaut in den Text hinein. Ich liebe die Direktheit, mit der der Text das hier sagt. Also da steckt schon alles drin. Es platzt aus ihnen heraus. Sie hören das, was Jesus sagt, und sie reagieren. Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Das wollen wir. Und Jesus gab es ihnen und uns, indem er sich selber gab. Das feiern wir im Abendmahl. Jeder ist an den Tisch eingeladen, der nicht nur nach einer Lösung sucht, sondern nach Erlösung. Wenn wir das gelernt haben, wissen wir, was wir brauchen. Und genauso viel bekommen wir auch. Amen.